Ich lade euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zum Kolosserbrief. Der Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde zu Kolossä. Kolosser Kapitel 4, Vers 2. Dieser Vers wurde ausgewählt, um als Leitvers für den heutigen Gebetstag zu dienen. Kolosser Kapitel 4, Vers 2. Und hier heißt es in Gottes Wort: Haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung. Amen. Amen. Lasst uns beten. Unser großer und herrlicher Gott, du allerhöchster König und Herrscher, dir gebührt alle Ehre und alle Anbetung. Und so wollen wir dein Wort tun. Wir wollen festhalten am Gebet und wir wollen darin wachen mit Danksagung, auch gerade jetzt. In dieser Krisenzeit. Herr, werfen wir alle unsere Sorgen auf dich, denn du sorgst dich für uns. Und so, Herr, lehre uns beten, segne dein Wort an uns, wir bitten es in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Jeder hat es mitbekommen. Wir befinden uns in einer Krise. Jetzt schon 2 Jahre lang in der Corona-Krise. Und jetzt haben wir obendrauf noch einen Krieg in Europa. Ein dritter Weltkrieg könnte ausbrechen. Innerhalb von kürzester Zeit bröckelt vor unser aller Augen die Fassade unserer heilen Welt. Freiheit und Gesundheit und Sicherheit und Gerechtigkeit, alles, was wir bisher für selbstverständlich erachtet haben, fällt in sich zusammen wie ein Kartenhaus. Es herrscht Not. Und man sagt, Not lehrt beten. Und tatsächlich, das wollen wir tun. Wir wollen beten, dass der Herr Unheil von uns abwendet. Wir wollen aber auch beten, dass der Herr dieses Unheil gebraucht, damit Menschen endlich wieder aufwachen und endlich wieder nach Gott fragen. Denn wir sind so selbstzufrieden, wir sind so selbstgenügsam, wir sind so selbstherrlich geworden. Wir haben Gott vergessen und wir danken ihm nicht mehr. Nein, möge Gott das alles gebrauchen, dass Menschen aufwachen. Dass sie sich bekehren von ihrer Gottlosigkeit. Mögen viele in dieser Not wieder ins Gebet kommen und den Retter finden. Und ich spreche nicht bloß Rettung von zeitlicher Not. Ich spreche von Rettung von der ewigen Not, von der ewigen Hölle. Dass Menschen doch endlich wieder nach Gott fragen und sich zu ihm bekehren und Erlösung finden für ihre Seelen. Wahren Frieden. Und Frieden empfangen, wie die Welt es nicht geben kann. Sondern wie allein Christus, der Friedensfürst, es geben kann für eine Seele. Denn er spricht, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben, wahren Frieden für eure Seelen. Und uns allen ist klar, es gibt ja nicht nur diese großen globalen und nationalen Krisen und Nöte, sondern auch persönlich. So hat jede einzelne Gemeinde so seine Kämpfe und Probleme, aber auch jeder einzelne Mensch und jeder einzelne Christ hat seine eigenen Nöte. Und all das muss uns doch ins Gebet treiben. So sagt der Apostel Paulus uns heute: Haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung. Der Apostel Paulus lehrt uns nicht nur, dass wir beten sollen, er sagt auch, wie wir beten sollen. Es wird ganz konkret, ganz praktisch. Wenn wir beten, sollen wir etwas beherzigen. Unsere Gebete sollen 3 Merkmale aufweisen. Wir sollen beten erstens mit Beharrlichkeit, zweitens mit Wachsamkeit und drittens mit Dankbarkeit. Und darüber lasst uns nachdenken, über diese 3 Merkmale des Gebets. Also erstens Beharrlichkeit. Nochmal der Anfang von Vers 2. Haltet fest am Gebet. Diese ersten 3 Worte, haltet fest am, sind im Griechischen ein einziges Wort. Ja, und es meint so viel wie beständig etwas tun, dranbleiben, nicht aufgeben. Eine Sache fortwährend mit Ausharren zu tun. Das erste Merkmal unseres Gebets sollte sein, dass wir beständig anhaltend beten mit Ausdauer. Der Apostel Paulus ist selbst ein Vorbild darin. Er sagte zu den Kolossern in Kapitel 1, Vers 9, deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten. Also der Apostel sagt, an den Tag, als er hörte von den Kolossern, wie sie zum Glauben gekommen sind, hat er nicht aufgehört, für sie zu beten und zu flehen. Manche von euch machen vielleicht Ausdauersport. Betest du auch mit Ausdauer? Tatsächlich ist es so, dass die meisten Menschen nicht unablässig beten. In der Regel ist es so, dass man betet, ist die Ausnahme, in Ausnahmesituation, in der Not. Und dann, wenn sich die Sachen beruhigt haben, vergisst man Gott ganz schnell wieder. Aber nein, so sollte es nicht bei uns sein. Ja, Krisenzeiten sollten dazu führen, dass wir aufwachen und dass wir besonders intensiv beten. Aber die Heilige Schrift lehrt uns, dass wir beständig beten sollen, täglich. Den Herrn suchen sollten im Gebet. Aber warum sollte man eigentlich beständig am Gebet festhalten? Nun überleg einmal, was Gebet überhaupt ist. Gebet ist das Anrufen des Herrn um seine Hilfe und seinen Beistand. Und die Tatsache, dass Gott uns lehrt, dass wir alle Zeit beten sollen, bedeutet also, dass wir Gott alle Zeit brauchen. Das ist der Grund, warum wir alle Zeit beten sollen. Wir brauchen ihn nicht manchmal, sondern immer. Wenn der Apostel Paulus sagt, haltet fest am Gebet, dann sagt er uns damit nichts anderes als, haltet fest an Gott, dass ihr stets erkennt, dass ihr ihn braucht. Und zwar jeden Tag, jede Stunde, jeden Moment eures Lebens. Haltet fest am Gebet. Wir sind beständig auf ihn angewiesen. Vollkommen in allen Dingen, getrennt von ihm, können wir nichts tun. Und wir denken häufig so verkehrt, Wir sagen, wenn wir all das hören, dass wir alle Zeit beten sollen, dann denken wir, ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll. Es gibt doch so viel zu tun. Unser Denken ist so falsch. Es müsste genau andersherum sein, dass wir sagen, mein Leben, da sind so viele Aufgaben, so viel Verantwortung, so viele Nöte, so viele Herausforderungen und Probleme. Ich kann das gar nicht schaffen alles. Es sei denn, Gott ist mit mir. Es sei denn, ich empfange seine Kraft und seine Hilfe und seinen Beistand. Erst recht in schlimmen Zeiten, wo man die eigene Ohnmacht und Hilflosigkeit sieht. Wir als Gemeinde haben uns die Sprachnachricht angehört von einem Bruder aus der Ukraine, wie er beschreibt, wie ihre Häuser gerade beben, weil diese Militärflugzeuge über sie hinwegrauschen und sie Explosionen hören. Und was soll ein Mensch jetzt tun? Man kann nichts tun. Man kann nur fliehen ins Gebet. Oder andere auch in unserer Mitte, die gerade fürchten müssen, dass sie nicht mehr arbeiten können in ihrem Beruf. Das ist, was sie als Ausbildung gemacht haben oder als Studium und so weiter. Und plötzlich heißt es, sie können da nicht mehr arbeiten, weil sie sich nicht aus Zwang impfen lassen möchten. Hilflos. Und man kann gefühlt einfach nichts tun. Ein Reporter aus der Ukraine hörte ich sagen, wie er meinte, jetzt hilft nur noch beten. Als sei Gebet immer das letzte Mittel, zu dem wir greifen, wenn wir Menschen uns selber nicht mehr helfen können. Oh, wir denken so verkehrt. Oh, wenn wir doch begreifen würden, dass Gott nicht bloß Helfer ist in Ausnahmesituationen, sondern dass er ausnahmslos in allen Situationen unser Helfer sein muss, weil wir getrennt von ihm nichts tun können. Ach, und weil wir das nicht verstanden haben, beten wir nicht beständig, mit Ausdauer. Wenn der Apostel Paulus den Kolossern schreibt, haltet fest am Gebet, ja, warum sagt er das? Nun anscheinend, weil wir in der Gefahr stehen, das eben nicht zu tun. Also nicht festzuhalten, sondern das Gebet loszulassen. Also das Gebet zu vernachlässigen oder es gar zu unterlassen. Eben nicht alle Zeit zum Herrn zu rufen um Hilfe. Was hält uns denn ab vom Gebet? Was hält dich denn ab vom Gebet? Ist es vielleicht Unglaube? Weil du glaubst, Gott wird sowieso nicht eingreifen oder diese Situation kann sowieso niemand mehr wenden? Und vielleicht einfach Enttäuschung in deinem Leben? Ach, Unglaube. Du denkst, Gott wird mir nicht helfen. Resignation. Die Umstände sind viel zu schlimm. Oder ist es einfach Selbstvertrauen bei dir, vielleicht Selbstzufriedenheit, dass du denkst, du brauchst überhaupt gar keine Hilfe, du kommst schon selbst zurecht. Vielleicht bist du auch einfach eingenommen von den Sorgen und Beschäftigungen dieser Welt. Du bist so beschäftigt, du hast keine Zeit, du sagst, du hast keinen Kopf dafür. Alles geht unter im Alltagsstress. Du kennst nicht, dass du gerade untergehst im Stress deines Alltags, weil du nicht betest. Andere sind eingenommen von den Freuden und Vergnügungen und Angeboten dieser Welt. Sie sind so viel am Handy und sind so viel beschäftigt mit so vielen Unterhaltungen, mit den Dingen dieser Welt. Andere sind gebetslos, weil sie vielleicht einfach gefühlslos geworden sind, gleichgültig. Es ist ihnen einfach nur wichtig, dass ihre kleine, heile Welt irgendwie sicher ist. Und all das, was um uns herum passiert und wie groß die Not ist, interessiert sie nicht. Es ließen sich jetzt noch so viele weitere Gründe nennen, was uns abhält vom Gebet. Was ist es bei dir? Nun, alles, was dich davon abhält, am Gebet festzuhalten, musst du loslassen. Du musst all das loslassen, damit du am Gebet festhalten kannst. Denn festzuhalten am Gebet heißt nichts anderes als festzuhalten am Herrn. Hältst du richtig fest am Gebet, hältst du fest an Gott. Und dir muss klar sein, das ist der Gradmesser. Also, so sehr wie du am Gebet festhältst, so sehr hältst du in Wirklichkeit am Herrn fest. So sehr wie du am Gebet festhältst, hältst du in Wirklichkeit am Herrn fest. Und denk einmal, hast du nicht abertausende Gründe zu beten jeden Tag? Allein täglich, sagen wir mal so die irdischen Nöte, für dein täglich Brot, für deine Gesundheit, für Kraft, für Gelingen auf der Arbeit, für Schutz vor Gefahren, für Leib und Seele, um tägliche Hilfe bei all den Aufgaben und Umgang mit deinen geliebten Mitmenschen, mit deiner Familie und so weiter und so fort. Aber geistlich auch gesprochen, zu beten für Hilfe in all den Versuchungen und Anfechtungen, im Kampf gegen die Sünde, beten um Vergebung. Beten um Heiligung, um Veränderung, Gnade und Kraft, Gott zu dienen und sein Zeuge zu sein. Hilfe für deine Gemeinde, für die Mitchristen, für all die Nöte in der Welt, Fürbitte zu leisten für die Verfolgten und für die Verlorenen. Für solche, die bedrängt sind und in Not sind, haben wir nicht abertausende Gründe, aber tausende Male am Tag zum Herrn zu rufen und ihn zu bitten, einzugreifen? Was hält uns ab? Wir müssen all das loslassen, was uns davon abhält, am Gebet festzuhalten. Wenn man dich vielleicht über den Tag, sagen wir mal eine Woche lang, begleiten könnte, würde man da sehen, im Privaten, wie du immer wieder ins Gebet gehst, weil du ohne die Hilfe des Herrn weißt, du nicht leben kannst? Wisst ihr, es heißt in 2. Chronik 16, Vers 9, denn die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herzen ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Glaubst du das? Bist du ausgerichtet auf dem Herrn und bist du wie so ein Kompass, den man schütteln kann, wie man will, aber die Nadel richtet sich auch bei all den Tumulten immer aus auf den Herrn, weil du gar nicht, du hast niemand anderen. Du hast nur ihn. Und seine Hilfe. Ist das der Fall bei dir? Lasst uns beten mit Ausdauer, anhalten, konstant, kontinuierlich, stetig, unaufhörlich, immer wieder zu ihm kommen, ohne aufzugeben, ohne nachlässig zu werden, ausgerichtet zu sein auf dem Herrn, um dann seine Hilfe zu erfahren. Also das ist das erste Merkmal, Beharrlichkeit. Nun lasst uns zum zweiten kommen. Das zweite, Wachsamkeit. Paulus schreibt, haltet fest am Gebet und wacht darin. Nein, wir sollen nicht nur dranbleiben im Gebet. Nein, wir sollen auch im Gebet wachen. Das heißt, wir sollen nicht ermüden, wir sollen nicht ermatten im Gebet. Es geht nicht nur darum, dass du regelmäßig betest, wie als sei das deine Gewohnheit oder deine Tradition. Es geht auch darum, wie du betest, mit welcher Einstellung und in welcher Haltung. Paulus sagt, wir sollen wachsam beten. Das heißt nüchtern, hellwach, mit voller Aufmerksamkeit, mit geschärftem Sinn. Das heißt, wir sollen nicht schläfrig, nicht träge, nicht gedankenlos und gleichgültig, nicht mit Desinteresse beten, sondern mit voller Aufmerksamkeit ganz bei der Sache sein. Wir sollen nicht nur anhaltend beten, sondern auch mit ganzer Aufmerksamkeit. Das griechische Wort, das hier für wachen benutzt wird, ist Gregoreo. Davon haben wir auch unseren Namen Gregor, den wir manchmal verwenden. Ja, Gregor ist der Wachsame, ist der Wächter. Jeder von uns muss ein Gregor sein im Gebet. Ein Wächter, ein Wachsamer, mit offenen Augen, nämlich um die Nöte zu sehen, konzentriert, achtsam, für all diese Anliegen zu beten, die da sind. Sag, bist du ein Wächter im Gebet? Gibst du Acht, welche Nöte da sind? Uns ist klar, wenn der Apostel Paulus die Christen ermahnt, sie sollen wachen im Gebet, dann tut er das, weil wir in der Gefahr stehen, einzuschlafen. Das heißt zu dösen, zu schlummern. Und hier geht es nicht einfach um das physische Schlafen. Auch das kann uns abhalten vom Gebet. Das meint vor allem nicht klar und nüchtern zu sehen, was passiert, um dafür zu beten. Die Dringlichkeit und Notwendigkeit des Gebets nicht mehr zu sehen. Die großen Gefahren zu übersehen. Und die großen Gelegenheiten zu verpassen und zu übersehen. Du kennst sicherlich diese Stelle in Matthäus Kapitel 26, wo der Herr Jesus Christus im Garten Gethsemane betet und er bat seine Jünger, mit ihm zu wachen. Und dann heißt es dort ab Vers 40, und er kommt zu seinen Jüngern und findet sie schlafen und spricht zu Petrus, also nicht eine Stunde könnt ihr mit mir wachen? Wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Manche denken, ja, die Jünger, die hatten vielleicht einfach einen harten Tag und waren erschöpft und müde. Sicher war das so. Aber Lukas sagt uns konkret, was der Grund war, warum sie einschliefen. In Lukas 22, Vers 45. Und er stand auf vom Gebet, kam zu den Jüngern und fand sie eingeschlafen vor Traurigkeit. Traurigkeit. Also die Herzen der Jünger, die waren so beschwert vor Kummer, dass sie sozusagen flüchteten in den Schlaf. Die Jünger waren nicht hellwach. Sie erkannten nicht die große Gefahr, dass sie gerade in große Versuchungen kommen würden. Sie erkannten nicht mehr die große Gelegenheit, die sich ihnen bietet, mit ihrem Herrn und Meister im Gebet zu sein und mit ihm zu leiden. Einen entscheidenden Moment für ihren Meister. Denn sie haben die Gelegenheit zu ihrer eigenen Schande verpasst, mutig zum Herrn zu stehen. Und so hat die Versuchung, die Gefahr sie überwältigt. Die Versuchung, die Nöte haben die Jünger überkommen. Sie waren unvorbereitet und sie haben schwer versagt, denn sie wachten nicht im Gebet. Und wir sind kein Deut besser, kein Stück. Wie oft schlafen und schlummern wir, geistlich gesprochen, und sehen die Dinge nicht klar. Und haben keine geschärften Sinne. Wir erkennen weder die großen Gefahren, die auf uns lauern, noch die großen Gelegenheiten, die Gott uns bietet. Wie oft trifft dieses Wort von Jakobus auf uns zu in Jakobus 4, Vers 2, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet nicht. Wie oft sehen wir nicht, wie nötig wir seine Hilfe haben und sehen nicht, was er Großes tun kann, verpassen ist, verschlafen ist. Manche sind, wie gesagt, eingelullt, eingenommen von den Freuden und Beschäftigungen, Vergnügungen und Angebote dieser Welt und lassen sich sozusagen einschläfern. Und manche lassen sich benebeln, betrüben, in den Schlaf wiegen von den Sorgen und Nöten dieser Welt. Also sie sind schlaftrunken vor Kummer wie die Jünger. Und beides ist gefährlich. Weder von Vergnügungen noch von Sorgen dürfen wir uns so einnehmen lassen, dass wir keine geschärften Sinne mehr haben, um geistlich klar zu sehen, was wirklich entscheidend ist, wo es wirklich drauf ankommt. Nüchtern, mit offenen Augen die Dinge zu sehen und sich nicht ablenken und nicht benebeln zu lassen, nicht benommen zu sein von dieser Welt, sondern alle Zeit im vollen Bewusstsein, bei klarem Verstand zu wissen, worauf es ankommt. Die Nöte und Anliegen zu sehen, die Notwendigkeit und Dringlichkeit zu sehen, dass der Herr eingreift. Denn manche, ja, ihr Gebetsleben besteht nur daraus, sowas zu beten wie, Herr, schenk mir doch diese Gehaltserhöhung oder Herr, hilf mir doch morgen bei diesem Mathe-Test oder Herr, schenk uns doch heute einen schönen Tag. Nun, nicht, dass du für diese Dinge nicht beten könntest. Bring all das vor dem Herrn. Aber wach zu beten bedeutet viel mehr. Offene Augen zu haben für das Reich Gottes, dass sein Name geheiligt werde und sein Reich komme und sein Wille geschehen werde, dass verlorene Seelen gerettet werden, dass du große Nöte und Kämpfe siehst in der Welt, in deiner Gemeinde, im Privaten. Wir haben ein Wächteramt im Gebet. Es geht mehr als um unsere persönlichen Sorgen. Bist du wach? Siehst du, was los ist? Erkennst du es? Und trittst du ein in Fürbitte und rufst den Namen des Herrn an, dass er seinen Namen verherrlicht? Paulus schreibt doch weiter in Kolosser 4, Vers 2, nachdem er gesagt hat, wie wir beten sollen. Und er sagt, und betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür des Wortes öffnet, das Geheimnis des Christus zu reden, dessen wegen ich auch gebunden bin, damit ich es kundmache, wie ich reden soll. Oh, wir müssen wachen, dass wir nicht im Koma dieser Welt liegen und nicht erkennen, was wirklich entscheidend ist. Dass Christus verherrlicht wird, dass sein Wille geschehe, dass sein Reich gebaut wird. Nicht zu wachen im Gebet ist ein klares Anzeichen dafür, dass man geistlich schläft, schlummert oder gar tot ist. Nicht zu wachen im Gebet ist ein klares Anzeichen dafür, dass man geistlich schläft oder schlummert oder gar tot ist. An dein Gebetsleben kannst du viel ablesen. Und ich spreche jetzt nicht einfach nur von Krisen und Nöten. Ich spreche auch von deinem Alltag. Weil viele, vielleicht auch von euch, gehen morgens an ihr Tageswerk als Schlafwandler. Ob du jetzt einen Bürojob hast oder ob du eine Hausfrau bist oder sonst etwas tust. Du magst morgens dann aufwachen, völlig ausgeschlafen, frisch und munter, gehst du ans Tageswerk, hast auch deinen Kaffee getrunken und du bist putzmunter. Und du wandelst dennoch umher als Schlafwandler. Warum? Weil du nicht gebetet hast. Weil du bei all dem, was du tust, sein Angesicht nicht gesucht hast. Du schläfst, du bist schlaftrunken. Du erkennst nicht die Notwendigkeit und die Dringlichkeit, seine Hilfe zu suchen. Du erkennst nicht, wie sehr du Gott brauchst. Und darum gehst du gebetslos in den Tag. Und darum möge der Herr uns Erweckung schenken. Uns persönlich, dir, mir. Möge er unserem ganzen Land Erweckung schenken, uns retten aus dieser geistlichen Schläfrigkeit, der Trägheit und Gleichgültigkeit und Nachlässigkeit und Unachtsamkeit. Wir haben vor kurzem als Gemeinde Lukas 18 studiert, wo es heißt, er, Christus, sagt ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollen. Alle Zeit beten und nicht ermatten. Und dort geht es in dem Gleichnis um diese Frau, die Unrecht litt und nicht müde wurde, um ihr Recht zu flehen. Und der Herr gibt uns sie als Beispiel. Der Herr sagt, wird der Menschensohn, also wird Christus, wenn er kommt, wohl Glauben finden auf Erden? Denn wir müssen alle Zeit wach sein, beständig beten. Und weißt du, wenn wir wach sind, wenn wir geistlich klar sehen, die Dinge, die passieren, und darum kommen zu dem Herrn im Gebet, wenn wir wach sind, dann sehen wir auch nicht nur die Nöte klar und all die Anliegen. Wir sehen dann auch die Hilfe Gottes in aller Klarheit, in aller Deutlichkeit. Und das, ihr Lieben, wenn wir das wach, in klarem Verstand deutlich sehen, mit erleuchteten Augen des Heiligen Geistes, mit geistlicher Klarheit, dann macht uns das große Freude. Und darum führt uns das zu unserem dritten Punkt, wie unsere Gebete aussehen sollten. Nämlich nicht nur mit Beharrlichkeit und nicht nur mit Wachsamkeit, sondern auch mit Dankbarkeit. Also drittens, Dankbarkeit. Haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung. Denn wenn wir hellwach sind, dann haben wir offene Augen, dann haben wir den Durchblick. Und zwar nicht nur zu sehen, wo die Anliegen sind, sondern auch zu sehen, wo die Antworten sind. Auch zu sehen, was der Herr tut und wie ihm Dank und Ehre und Lob dafür gebührt. Wir haben so vieles, ja, wofür wir bitten können, so viele Anliegen, aber haben wir nicht ebenso vieles, wofür wir danken können und wofür wir ihn preisen können alle Zeit. Unser unablässiges Gebet soll darum geprägt sein von unablässigem Dank, dass wir es nicht verschlafen, nicht versäumen, Gott gebührend zu danken. Dass wir hellwach sind und offene Augen haben, um all das zu sehen, was der Herr Tag für Tag in seiner unglaublichen Gnade tut. Denk doch an all die Segnungen, die der Herr dir schon gegeben hat. Denk an all die Segnungen, die er noch täglich schenkt und an all das, was er noch tun wird. Und achte darauf, wie es dem Apostel Paulus so wichtig ist in diesem Brief, wie er immer wieder von Dankbarkeit spricht. In Kapitel 1 schon, Vers 3 sagt er, wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten. Und weißt du, in Kolossee, da war so viel los. Es gab da so viele Probleme. Man kann sagen, so viele Anliegen. Paulus sagt aber, dass er alle Zeit dankt für diese Gemeinde. Sehen wir immer nur die Nöte, immer nur die Probleme, immer nur das, wo wir uns beschweren? Oder sehen wir auch alle Zeit all das, was der Herr tut, wofür ihm alle Zeit Dank gebührt? In Kolosser Kapitel 2, da heißt es, ab Vers 6, wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm, gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreich seid in Danksagung. Also wir sollen, was den Dank angeht, nicht spärlich, nicht geizig sein, überreich. Alle Zeit überreich, nicht bloß reich, überreich. Kolosser Kapitel 3, Vers 15. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid in einem Leib und seid dankbar. Vers 17. Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Immer und immer wieder. Danksagung. Überreich sein an Dank. Eines der Hauptmerkmale unserer Gebete sollte stets sein, dass wir dem Herrn überreichlich alle Zeit danken. Ein so wichtiger Vers, der auch so wichtig ist für unsere Zeit, finden wir in Philipper Kapitel 4, Abvers 6. Da sagt Paulus, seid um nichts besorgt. Da heißt nicht, seid nicht um das meiste nicht besorgt. Er sagt, seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Dies ist der Weg zum wahren Frieden. Wie der Friede Gottes dein Herz erfüllen und beherrschen kann in Christus Jesus, bewahren kann, indem du dich nicht sorgst, sondern indem du alle Sorgen zum Herrn bringst, zu ihm fließt im Gebet. Und zwar sollst du all deine Anliegen bringen, wie? Mit Danksagung. Das heißt, ja, bringe deine Bitten, deine Anliegen, bring sie zum Herrn. Aber denke nicht, dass du erst danken musst, wenn du etwas empfangen hast. A, du hast schon unendlich viel empfangen. B, du empfängst jeden Tag unendlich viel. Aber du sollst auch schon danken für das, was du noch empfangen wirst. Weißt du, allein die Tatsache, dass wir überhaupt beten können, dass wir seine Kinder sind, dass wir in seine heilige Gegenwart treten dürfen, dass Jesus durch sein heiliges Blut den Weg frei gemacht hat, auf dass wir Gebetserhörungen empfangen, denn wir beten in seinem Namen, all das ist schon Grund genug, alle Zeit zu danken. Beständiges Gebet soll beständig geprägt sein, erfüllt sein vom Dank. Dein Gebet muss reichlich erfüllt sein mit Danksagung. Gott verdient deinen Dank, jeden Tag, in jeder Stunde, in jedem Moment. Und dazu brauchst du offene Augen. Also du musst wach sein, im Gebet wachen, mit Danksagung. Du musst Ausschau halten nach all dem, was der Herr tut. Und auch wachsam Ausschau halten nach Gebetserhörungen, denn er wird eingreifen. Und du musst wissen, dass Dankbarkeit ein wirksames Gegenmittel ist gegen so mancherlei hässliche Sünden, die in unseren Herzen wohnen. Zum Beispiel gegen Stolz. Danken erinnert uns daran, dass wir uns all das nicht selbst zu verdanken haben. Dem Herrn zu danken befreit uns mehr und mehr von dieser Selbstgefälligkeit, von diesem Stolz zu glauben, wir sind diejenigen, die all das bewerkstelligt haben. Nein, danken macht demütig. Es zeigt uns die Abhängigkeit von seiner Hilfe. Und wie gesagt, befreit es uns auch von Selbstgefälligkeit, von Eigenlob, wenn wir dem Herrn doch Lob und Ehre geben. Es ist auch ein Mittel gegen Sorgen, dann erinnert man sich und vergegenwärtigt man sich doch. Herr, was tust du nicht alles? Wie viel Grund habe ich dir nicht zu danken? Und so will ich dir auch in Zukunft vertrauen und brauche mich nicht sorgen. Danken ist ein Gegenmittel gegen Schwermut, gegen all diese Traurigkeit, die uns ermüdet und ermattet und uns lähmt. Nein, dieses Danken macht uns fröhlich, dass wir daran denken, was für einen wunderbaren Gott wir haben, was er nicht alles tut. Es befreit uns von Murren und Klagen, von Bitterkeit und Niedergeschlagenheit. Aber dazu müssen wir hell wach sein, all seine Segnungen zu sehen. Und das, ihr Lieben, ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt beim Danken. Dank muss da sein im Gebet. Und ich hoffe, du hörst ganz genau zu. Dank muss überreich schon da sein in deinem Gebet, obwohl du die Erhörung noch nicht siehst und obwohl der Ausgang deiner Situation noch völlig ungewiss ist, obwohl die Not noch da ist, muss dein Gebet erfüllt sein mit Danksagung. Ich möchte euch diesen Vers mitgeben, irgendwie ihn jeder auswendig lernen. Es heißt im Psalm 50, Vers 23, Psalm 50, Vers 23, hör mal. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Der Punkt ist der, du opferst Gott Dank. Der Weg ist noch gar nicht sichtbar. Die Rettung ist vielleicht noch gar nicht in Sicht. Aber du kommst und du opferst dem Herrn Dank. In dem Vertrauen darauf, dass du ihm noch preisen wirst für seine Hilfe. Ja, du preist ihn schon im Voraus. Dann verspricht Gott dir, er bahnt dir einen Weg und er wird dich seine Rettung und sein Heil sehen lassen. Sag, nimmst du das zu Herzen? Dankst du dem Herrn? Oder hörst du auf dieses böse Fleisch, eigenes böses Wesen, das dir sagt, mir ist nicht zum Danken zumute? Es muss sich erst alles ändern und dann werde ich ihm danken dafür. Wie töricht, wie undankbar, wie beleidigend für einen allmächtigen Gott. Nein, lasst uns ihm danken, da wo wir noch keinen Weg sehen. Und er wird uns den Weg bahnen. Er wird uns seine Hilfe sehen lassen. Und das wollen wir tun. Auch im Angesicht von Krisen, angesichts von Kriegen, wo wir keine Weisheit haben und keine Mittel haben, irgendwas zu verändern. So im Globalen, so auch im Lokalen, im Persönlichen, in deinem Leben. Lasst uns beten mit Beharrlichkeit. Lasst uns beten mit Wachsamkeit. Lasst uns beten mit Dankbarkeit. Alles zur Ehre unseres wunderbaren Gottes. Lasst mich schließen mit diesen Worten eines Kirchenliedes. Auf Christen stimmt ein Loblied an. Und lasst uns fröhlich sein. Der Herr hat viel an uns getan. Wir wollen Dank ihm weihen. Das Gottes Lamm ist wahrlich wert. Dass jede Seel es ewig ehrt. Dass jede Seel es ewig ehrt. Wer waren wir? Wir waren fern von Gott und seiner Gnade. Wer sind wir nun? Erlöst vom Herrn und auf dem selgen Pfad, der uns zu unserem Jesus bringt. Bei dem man ewig Psalmen singt. Bei dem man ewig Psalmen singt. Hier sieht's uns freilich niemand an, was wir einst werden sein. Armselig sind wir angetan und unter vieler Pein gehen wir den schmalen Weg verschmäht. Mit Tränen wird von uns gesät. Mit Tränen wird von uns gesät. Doch wir sind froh, denn er, der Herr, ist stets in unserer Mitte. Er ist um uns, die Seinen Herr. Er hört auf unsere Bitt und droht die ganze Welt mit Krieg. So bleibt in ihm uns doch der Sieg. So bleibt in ihm uns doch der Sieg. Gar bald wird's überstanden sein. Ihr Christen frisch voran. Dann geht's zur ewigen Freude ein. Den Lamm wir singen dann. Das uns von aller Not befreit. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.